Wir freuen uns wieder, Gottes Wort anhören zu dürfen, anschauen zu dürfen. Und ich sehe, ich habe nicht so klar gesagt, was der Text wäre. Ich möchte nicht nur, also Johannes 3, Vers 30 ist schon der Kerntext, könnte man sagen, aber ich möchte den vorangehenden Abschnitt auch mitnehmen und auch jetzt mit euch lesen. Also lasst uns lesen aus Gottes Wort, Johannes 3, Vers 22 bis 30. Johannes 3, Abvers 22, da sagt uns Gottes Wort: Danach kamen Jesus und seine Jünger in das Land Judäa. Und dort verweilte er mit ihnen und taufte. Aber auch Johannes taufte zu Enon nahe bei Salim, weil dort viel Wasser war. Und sie kamen hin und wurden getauft. Denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen. Es entstand nun eine Streitfrage von Seiten der Jünger des Johannes mit einem Juden über die Reinigung. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm: Rabbi, der jenseits des Jordan bei dir war, dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft und alle kommen zu ihm. Johannes antwortete und sprach: Ein Mensch kann nichts empfangen, auch nicht eins, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Ihr selbst gebt mir Zeugnis, dass ich sagte: Ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Der die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Selig ist, wer das Wort Gottes hört und es in seinem Herzen bewahrt. Amen. Ja, liebe Gemeinde, der Kerntext ist also Vers 30 aus diesem Abschnitt. Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Und das ist ein ganz einfacher Vers. Ich finde, es ist ein wunderbares Motto auch. Und ein Text, der auch ganz einfach auswendig zu lernen ist. Ich habe vorher mit den Kindern darüber gesprochen, ob sie schon Bibelverse auswendig kennen. Und wir haben einen Versuch gemacht, Johannes 3, Vers 16 zu lernen. Weißt du noch? Aber wenn du diesen Text kennst, dann schlage ich vor, dass du Johannes 3, Vers 30 lernst. Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Es ist ein wunderbarer Gedanke. Er, Jesus Christus, muss wachsen und ich abnehmen. Er muss größer werden, ich kleiner. Er muss wichtiger werden, ich bedeutungsloser. Das ist unbedingt notwendig. Es muss so sein. Es muss. Denn er, Jesus, ist Gott, König der Könige, Herr der Herren. Und ich freue mich, dass ich über diesen Vers, über diesen Abschnitt heute Abend predigen darf und euch diesen Vers ans Herz legen darf. Aber es ist gut möglich, dass du nicht sofort begeistert bist. Er muss wachsen. Wieso denn nur er? Vielleicht denkst du, ich bin noch klein, ich möchte auch so groß werden wie mein Vater. Wieso soll er wachsen und nicht ich? Ja, vor circa 15 Jahren machten meine Frau und ich ehrenamtliche Arbeit auf einem sozialen Bauernhof, so nennen wir das mal, sozialen Bauernhof. Dort wurden vielen Menschen geholfen, die in Not waren. Mädchen im Teenageralter, die schwanger wurden, konnten dort wohnen und ihr Kind auf die Welt bringen und erziehen. Auch Menschen mit allen anderen möglichen Problemen haben dort gewohnt. Und dieser Bauernhof wurde von einem christlichen Ehepaar betrieben, geführt. Die Bewohner mussten nicht gläubig sein, aber sie mussten einige Aktivitäten schon mitmachen. Einmal pro Sonntag sollten sie zum Gottesdienst. Es gab auch dort zwei Gottesdienste, aber sie mussten einmal mit. Jeden Tag beim gemeinsamen Abendessen wurde aus der Bibel gelesen und gebetet. Und 14-tägig gab es ein Gruppengespräch mit einer kurzen Bibelarbeit. Und diese durfte ich dann vorbereiten und diese Bibelarbeit halten. Und so erinnere ich mich noch gut, dass wir darüber sprachen, wie groß, wie wunderbar Gott ist und was das Ziel unseres Lebens ist, nämlich, dass wir zu seiner Ehre leben. Und da sagt so ein junger Mann, will Gott, dass wir zu seiner Ehre leben? Ich sage, ja, genau, das will er, dafür hat er uns erschaffen, das ist doch wunderbar, oder? Und da sagt er, dann finde ich Gott eigentlich ziemlich egoistisch, wenn Gott das will. Und ich hatte noch nie so darüber nachgedacht, aber nachher habe ich öfters erfahren, dass Menschen so über Gott denken. Warum soll er wichtig sein? Ich bin doch auch wichtig. Ich hoffe, dass im Laufe der Predigt klar wird, dass warum es wichtig ist, dass wir alle mit Johannes einstimmen. Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Lass uns den ganzen Abschnitt etwas genauer anschauen, damit wir den Text im Kontext verstehen. Also Vers 22, danach kam Jesus und seine Jünger in das Land Judäa. Dort verweilte er mit ihnen und taufte. Also Jesus war in Jerusalem gewesen und hat mit Nikodemus ein wichtiges Gespräch geführt. Das ist die erste Hälfte von Johannes 3. Und dann verlässt Jesus wieder die Stadt und geht aufs Land. Was macht er dort? Er war dort mit seinen Jüngern und er taufte, steht da. Taufte Jesus auch selbst? Wenn man das hier so liest, könnte man das denken. Aber im nächsten Kapitel in Johannes 4, Vers 2 steht dann, obgleich Jesus selbst nicht taufte, sondern seine Jünger. Also es waren die Jünger Jesu, die getauft haben, aber sie machten es unter Autorität, Aufsicht Jesu. Und so wurde hier gesagt, er taufte mit seinen Jüngern. Und das war wahrscheinlich eine ähnliche Taufe wie bei Johannes der Täufer. Eine Taufe der Reinigung im Hinblick auf das kommende Reich, auf den kommenden Messias. Aber auch Johannes taufte noch, lesen wir in Vers 23. Aber auch Johannes taufte zu Enon, nahe bei Salim, weil dort viel Wasser war. Und sie kamen dorthin und wurden getauft. Diese Orte, die hier erwähnt werden, sind weiter nördlich. In Johannes 1, Vers 28 lesen wir, dass Johannes vorher in Betabara getauft hat. Das war weiter südlich entlang des Jordans. Jetzt war er also in Enon. Warum? Weil dort viel Wasser war, steht hier. Und das sind einfach viele Brunnen und Gewässer. Das ist praktisch, wenn man taufen will. Und es wird hier klar, dass noch viele Menschen zu Johannes kommen. Aus der Bibel wird klar, dass Johannes der Täufer in der Zeit ein ziemlicher Star war. Er war eine große Berühmtheit geworden. Viele hatten sich bei ihm taufen lassen und viele folgten ihm nach. Das war, um den Weg des Herrn vorzubereiten. Und Johannes hatte auf Jesus hingewiesen. Zum Beispiel in Johannes 1, Vers 29 mit dem Text, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und einige Jünger von Johannes haben dann angefangen, Jesus nachzufolgen. Und dies war also eine Übergangszeit, in der sowohl Johannes als auch Jesu Jünger getauft hatten. Das wird auch aus Vers 24 klar. Da steht dann, denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen. Warum wird das hier erwähnt? Vielleicht weißt du, dass es in der Bibel 4 Bücher über das Leben Jesu gibt. Die Evangelien nach Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Und von diesen 4 ist wahrscheinlich Markus der erste und Johannes das letzte. Das bedeutet, dass Johannes gewusst hat, was in den anderen Evangelien steht. Und in Markus 1 steht, nachdem Johannes gefangen genommen war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Daraus könnte man schlussfolgern, dass Jesus erst, nachdem Johannes gefangen genommen war, aufgetreten ist. Aber Johannes macht hier klar, Johannes 3, es hat noch eine Übergangszeit gegeben. Johannes der Täufer hat noch getauft, aber könnte man sagen, er hat auch schon Platz gemacht. Er war weiter im Norden, Jesus noch mehr im Süden. Aber Johannes bereitete den Weg für Jesus, er deutete auf Jesus hin. Aber Jesus hat nicht auf Johannes hingedeutet. Warum sollte er auch? Es war Johannes' Aufgabe, auf Jesus hinzudeuten. Das ist ja schon im Prolog des Johannes-Evangeliums klar geworden. Johannes 1, Vers 6 bis 8. Da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, dass er zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er kam, dass er zeugte von dem Licht. In der dunklen Nacht der Weltgeschichte durfte Johannes ein Stern sein, ein Licht sein, um das Licht der Sonne vorzubereiten. Aber als die Sonne der Gerechtigkeit aufkam, war der Stern nicht wirklich mehr sichtbar. Das ist immer so, wenn die Sonne aufkommt, früh am Morgen, dann siehst du die Sterne nicht mehr. Die siehst du nur in der Dunkelheit. Das heißt nicht, dass Johannes unwichtig war. Ja, Jesus legt ein wunderbares Zeugnis von Johannes ab in Lukas 7, Vers 28. Denn ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, gibt es keinen größeren Propheten als Johannes den Täufer. Doch der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Johannes war der größte und letzte Prophet des Alten Bundes, sozusagen. Es war, wie gesagt, eine Übergangszeit. Und Johannes der Täufer hat seine Aufgabe gut gemacht. Wir lesen hier also, dass er in Samaria arbeitete. Und im nächsten Kapitel, Johannes 4, lesen wir dann, dass viele in Samaria zum Glauben kommen, weil diese Frau über Jesus erzählt hatte. Aber vielleicht hat Johannes Auftritt da auch schon vorbereitende Arbeit geleistet. Und in dieser Übergangszeit kam es zu einem Konflikt. Es kam Streit, Diskussion. Wir lesen das in Vers 25. Es entstand nun eine Streitfrage von Seiten der Jünger des Johannes mit einem Juden über die Reinigung. Ja, die Jünger Johannes waren froh, dass sie Jünger dieses Stars waren und bis jetzt waren viele zu ihnen gekommen, um getauft zu werden. Aber jetzt gibt es einen Streit mit einem Juden wegen der Reinigung. Warum geht's genau? Das wissen wir nicht. Aber es liegt nahe, hier an der Taufe zu denken, weil die Taufe von Johannes und von Jesus wurde ja als Reinigungsritual verstanden. Und vielleicht haben diese Juden gesagt, wir denken, dass wir uns besser bei Jesus taufen lassen können. Besser bei Jesus als bei Johannes oder bei euch. Jedenfalls haben sie darüber gestritten und die Jünger des Johannes haben sich wohl geärgert. Sie haben gedacht, sie gehören zu dem wichtigsten Leiter. Und nun kommen Juden, die sagen, dass Jesus wichtiger sei. Es ist gut möglich, dass sie da eifersüchtig wurden. Und so gehen sie zu ihrem Lehrer. Vers 26, sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm, Rabbi, der jenseits des Jordan bei dir war, dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft, und alle kommen zu ihm. Sie sagen nicht mal seinen Namen, der bei dir war, der, obwohl sie ihn gewiss gekannt haben. So eifersüchtig sind sie. Sie sagen nicht mal den Namen. Du hast Zeugnis für ihn abgelegt und er tauft jetzt und alle kommen zu ihm. Wir fürchten, dass unsere Gruppe kleiner wird und seine größer. Was soll das? Und nun sagen auch noch diese Juden, dass ihre Taufe besser sei. Es fällt auf, dass sie hier Johannes ihren Rabbi nennen. So wird sonst Jesus im Johannes-Evangelium genannt. Es ist, als ob hier ein Antibeispiel dargestellt wird. Nikodemus hat sogar zu Jesus gesagt, Rabbi. Aber die Jünger des Johannes haben noch nicht verstanden, dass der wahre Lehrer Jesus ist und nennen noch ihren eigenen Meister Rabbi. Aber wir verstehen diese Jünger vielleicht schon ziemlich gut. Jeder will doch gerne zu einer erfolgreichen Gruppe gehören. Viele Menschen basieren auch ihren Wert auf die Gruppe, zu denen sie gehören. Ich bin in dem Verein, ich bin ein Anhänger von diesem Fußballteam. Oder, und wenn so eine Mannschaft nicht mehr gewinnt, ja, dann ist man traurig. Ich habe auch gehört, dass ein Fan von einem Fußballteam einen Suizidversuch gemacht hatte, als die Mannschaft verloren hat. Und so scheinen die Jünger des Johannes jetzt auch eifersüchtig und verzweifelt. Was soll jetzt aus uns werden, wenn Jesu Gruppe immer größer wird? Und Johannes selbst, der ist nicht im geringsten aus dem Lot geraten. Vers 27. Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann nichts empfangen, auch nicht eins, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Das ist zunächst mal eine ganz allgemeine Aussprache. Ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm von Gott gegeben. Johannes weiß sich abhängig von seinem Sender. Das gilt in allgemeinen Sachen. Wir haben nicht, was wir nicht empfangen haben. Paulus weist zum Beispiel darauf hin in 1. Korinther 4, Vers 7. Und was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Ja, die Jünger von Johannes denken, dass sie selbst etwas erreicht haben. Aber Johannes macht klar, es ist uns aus dem Himmel geschenkt. Die Taufen, die wir durchgeführt haben, die sind uns aus dem Himmel gegeben. Und das, was Jesus jetzt macht, ist auch vom Himmel gegeben. Ein paar Verse später sagt Johannes dann auch über Jesus, Vers 35, der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Und dann kann Johannes auch sagen, Vers 28, ihr selbst gebt mir Zeugnis, dass ich sagte, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Ich habe es doch immer schon gesagt, es geht nicht um mich. Ich bin nur der Wegbereiter, es geht um Jesus. Es geht um den Christus. Ich bin nicht der Christus. Und das habe ich schon öfters gesagt, habt ihr doch gehört, als die Leviten und Priester zu mir kamen, die mich herausgefordert haben, Johannes 1, Vers 20, dann habe ich auch gesagt, ich bin nicht der Christus. Und ihr habt das doch gehört, meine Jünger. Und ihr wisst, was ich über Jesus gesagt habe, Johannes 1, Vers 26, ich taufe mit Wasser, aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Dieser ist es, der nach mir kommt, der vor mir gewesen ist, und ich bin nicht würdig, ihm den Schuhriemen zu lösen. Meine Aufgabe war es nur, den Weg für Jesus zu bereiten. Wie könnt ihr euch dann so aufregen? Das ist doch genau, wie es sein musste. Und dann benutzt Johannes ein sehr bedeutungsvolles Bild. Vers 29. Der die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude nun ist erfüllt. Johannes, der Täufer, vergleicht sich hier also mit dem Freund des Bräutigams. Der Freund des Bräutigams hatte eine sehr wichtige Aufgabe. Er wird auch Brautführer genannt. Er hat manchmal sogar eine Rolle gespielt beim Werben der Braut. Und bei der Hochzeit hat er dann die Braut zum Bräutigam führen dürfen. Und manche Quellen sagen, dass er sogar auch noch die erste gemeinsame Nacht des Brautpaars überwacht hat. Wie dem auch sei, beim Handeln eines Freundes des Bräutigams dreht sich die Welt nicht um ihn, sondern um das Brautpaar. Wenn eine Hochzeit ist, dann steht das Brautpaar im Mittelpunkt. Und wenn ein Freund des Bräutigams nachher sagen würde, Es sind viele Fotos gemacht, aber warum bin ich auf so wenig Fotos? Ich sehe immer nur das Brautpaar auf den Fotos. Was ist das für ein Fotograf? Der hat mich nicht fotografiert. Dann würden wir alle denken, der ist verrückt, der versteht nicht, worum es bei einer Hochzeit geht. Und dann über die Worte, der da steht und ihn hört und die Stimme des Bräutigams sagt, ein Ausleger, welche Szene genau die Worte, der da steht und ihn hört, meinen, ist unsicher. Vielleicht handelt es sich um den Augenblick, in dem der Bräutigam die Braut in Empfang nimmt. Allerdings lassen sich die Worte, er freut sich über des Bräutigams Stimme, ohne weiteres auf die Predigt und Lehrtätigkeit Jesu beziehen. Die Stimme des Bräutigams, Jesus predigt und lehrt. Und darüber ist Johannes Freude nun erfüllt. Johannes verwendet aber nicht ohne weiteres dieses Bild. Die Bildsprache von der Hochzeit hat tiefe Wurzeln im Alten Testament. Gott selbst redet von der Beziehung zu seinem Volk in Bildern von Ehe. Lass mich euch einige Texte aus dem AT, Alten Testament, zeigen. Und du kannst gerne mitblättern. Wenn du eine Bibel hast, zuerst Jesaja 54. Jesaja 54, Vers 5 und 6. Denn dein Gemahl ist dein Schöpfer, oder? Man könnte auch sagen, dein Ehemann ist dein Schöpfer. Herr der Heerscharen ist sein Name. Und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Gott der ganzen Erde wird er genannt. Denn wie eine entlassene und tief gekränkte Frau hat dich der Herr gerufen. Und wie die Frau der Jugend, wenn sie verstoßen ist, spricht dein Gott. Ist das nicht ein wunderbares Bild? Dein Schöpfer ist dein Ehemann. Ich habe gehört von Witwen, wie dieses Wort sie getröstet hat. Es kann Alleinstehenden trösten, wenn sie sich nach Liebe sehnen. Dein Schöpfer ist dein Ehemann. Es kann Menschen, die in einer schwierigen Ehe sind, trösten, dass es einen Gott gibt, der ein besserer Ehepartner ist. Einige Kapitel weiter in Jesaja wird die Bildsprache noch deutlicher. Jesaja 62. Jesaja 62, Vers 5. Denn wie der junge Mann die Jungfrau heiratet, so werden deine Söhne dich heiraten. Und wie der Bräutigam sich an der Braut freut, so wird dein Gott sich an dir freuen. So wird Gott sich an seinem Volk freuen. Es ist wunderbar, wenn wir darüber nachdenken dürfen, dass wir auch heute als Gottes Volk zusammen sind und Gott uns über uns freut. Es ist aber auch Gottes Vorwurf gewesen, dass sein Volk die geistliche Ehe gebrochen hatte. Und der Prophet Hosea muss das sogar ausbilden, indem er mit einer Hure heiraten soll. Hosea 1, Vers 2. Da sagt Gott zu Hosea, geh, nimm dir eine hurerische Frau und zeuge hurerische Kinder, denn das Land treibt ständig Hurerei vom Herrn hinweg. Aber Gott ist gnädig und wird sein Volk verloben. Das ist die ganze Geschichte von Hosea. Hosea 2, Vers 21 und 22. Und ich will dich mir verloben in Ewigkeit. Und ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und in Recht und in Gnade und in Erbarmen. Ja, in Treue will ich dich mir verloben und du wirst den Herrn erkennen. Und in Jeremia 33, Vers 11, kündigt der Prophet an, dass die Stimme des Bräutigams gehört werden wird. Jeremia 33, Vers 11. Dort wird wieder gehört werden die Stimme der Wonne und die Stimme der Freude, die Stimme des Bräutigams und die Stimme der Braut, die Stimme derer, die sagen, preis den Herrn der Heerscharen, denn gütig ist der Herr, ewig währt seine Gnade. Die Stimme derer, die die Lob in das Haus des Herrn bringen. Und wir können also ruhig davon ausgehen, dass auch Johannes, der Täufer, dieses Bild aus dem Alten Testament gekannt hat. Und dass er jetzt sagt, dass Jesus der Bräutigam ist, sagt uns zuerst, dass er bezeugt, dass Jesus Gott ist. Denn im Alten Testament war es ja Gott, der sich als Bräutigam vorstellt, als Ehemann seines Volkes. Nun ist diese Heilszeit angebrochen. Die Zeit der Hochzeit hat begonnen. Der Bräutigam ist da und Johannes der Täufer weiß, die Braut ist das wahre Israel. Der Rest, der noch auf den Herrn vertrauen will. Und ich darf in meiner Arbeit diese Braut zum Bräutigam führen. Und darum ist er so erfreut, weil er jetzt hört, dass die Stimme des Bräutigams gehört wird. Es ist klar, dass Jesus hier mit dem Bräutigam gemeint ist. Jesus nennt sich auch selbst den Bräutigam. Und Johannes hat diese Bildsprache gekannt aus dem Alten Testament. Und das Schöne ist, dass diese Bildsprache im Neuen Testament weitergeführt wird. Einerseits ist es schon sehr bedeutend, dass Jesu Auftritt im Johannesevangelium mit einer Hochzeit anfängt. Der Hochzeit in Kana ist schon ein Hinweis auf die Hochzeit des Lammes. Jesus ist gekommen, um der Bräutigam zu sein. Und Johannes, der Apostel, der dieses Evangelium geschrieben hat, er hat auch das Buch der Offenbarung geschrieben. Und dort darf er über die Hochzeit schreiben in Offenbarung 19, Vers 6 bis 9. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner, die sprachen, Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lass uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend rein, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er spricht zu mir, schreibe, glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Das ist in Offenbarung 21, Vers 2. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und auch in den Briefen von Paulus finden wir dann dieses Bild. Epheser 5. Ein Bruder hat es heute schon angesprochen. Epheser 5, Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Und dann Vers 32. Dieses Geheimnis ist groß, aber ich deute es auf Christus und die Gemeinde. So siehst du, wie viel Bedeutung diese Worte des Johannes in Johannes 3, Vers 29 haben. Verstehst du, warum er sich so freut? Er sieht den Anfang dieser wunderbaren Zeit von Gottes Liebe. Er sieht, dass Jesus da ist, um seine Braut mit seinem Blut sich anzutrauen. Er sieht, dass Jesus alles erfüllen wird, was im Alten Testament über den Messias geschrieben wurde. Und daarom weiß er auch, dass seine Rolle bald ausgespielt ist. Und daarom muss es so sein, wie er sagt, Johannes 3, Vers 30. Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Jesus muss wachsen. Das ist ein göttliches Muss, könnte man sagen. Es ist Gottes Plan. In Johannes 3 sehen wir immer wieder, es muss, es muss, es muss. Jesus, der Morgenstern, wird als Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Und ich, sagt Johannes der Täufer, werde als Stern immer weniger auffallen. Die Wörter, die hier verwendet werden für wachsen und abnehmen, werden auch für Licht gebraucht. Das Licht Jesu muss heller strahlen. Mein Licht kann bald ausgelöscht werden, sagt Johannes. Wenn das wahre Licht die Sonne da ist, braucht man nicht ein anderes Licht. Und so muss es auch sein, dass die Zahl von Jesu Jüngern zunimmt und meine abnimmt. Manche sagen, dieses Wort bedeutet auch, dass Jesus erhöht werden musste, Johannes 3, Vers 14, indem er gekreuzigt wurde und erhoben wurde. Und Johannes abnehmen musste, indem er von Herodes geköpft wurde. Es ist ein möglicher Gedanke, vielleicht ist es etwas zu weit hergeholt, aber er muss wachsen, ich muss abnehmen. Es geht darum, dass Jesus mehr Ehre und Aufmerksamkeit bekommen soll als Johannes. Denn Jesus ist Gott und er ist das wahre Licht. In seinem Licht sehen wir das Licht. Er ist die Quelle des Lebens. Er ist der Grund unserer Hoffnung. Er ist das lebendige Brot. Er gibt das lebendige Wasser. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der gute Hirte, der sein Leben gelassen hat für die Schafe. Der junge Mann damals in der Bibelrunde sagte, ich finde Jesus egoistisch. Ist das so? Nein. Wenn man bloß von einem Menschen sagen würde, er muss der Größte sein. Oder wenn ein Mensch sagen würde, ich muss wachsen, dann wäre das schon egoistisch. Aber bei Jesus nicht, denn Jesus ist Gott. Von ihm kommt unser Leben, von ihm kommt unsere Rettung. Und unser Leben macht tatsächlich nur Sinn in Verbundenheit mit Jesus. So wie das schöne schweizerdeutsche Lied sagt, was wir in der Früh gesungen haben. Ich kann es nicht, aber die Kinder haben das so schön mitgesungen. Er ist der Weinstock, wir sind die Reben. Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Es ist wohl wichtig auch, es in dieser Reihenfolge zu sehen. Manche betonen vor allem, ich muss abnehmen. Sie machen sich selbst runter. Manche Christen tun so, als ob man nur tief stapeln darf. Aber wie gesagt, die Reihenfolge ist wichtig. Wenn Christus wächst in uns, dann werden wir abnehmen. Wenn wir aber uns selbst kleiner machen, heißt das noch nicht, dass Jesus wächst. Wir können sogar sehr mit uns selbst beschäftigt sein, indem wir uns selbst kleiner machen wollen. Demut ist eine christliche Tugend, aber wir werden nicht demütiger, wenn wir uns anstrengen, demütig zu sein. Wir werden demütiger, wenn Christus mehr Gestalt in uns bekommt. Wenn wir näher am Himmel leben. Und ich las eine lustige Geschichte und das verstehen die Kinder vielleicht auch gut. Ein Vater und sein kleiner Sohn gingen mal spazieren, als ein Wolkenkratzer gebaut wurde. Und hier in Basel habe ich auch schöne Wolkenkratzer gesehen. Wisst ihr, was Wolkenkratzer sind? Diese ganz große, hohen Gebäude, die ja bis zu den Wolken kratzen, könnte man sagen. Das sind Wolkenkratzer. Und da waren Männer am Arbeiten. Und da weit oben arbeiteten einige Männer. Und der Junge, der mit seinem Vater vorbeiging, sagte zu seinem Vater, Papa, was machen die kleinen Jungs da oben? Und der Vater sagte, Junge, das sind keine kleinen Jungs, das sind erwachsene Männer. Aber, sagte der Junge, warum sehen sie dann so klein aus? Ja, weil sie so weit oben sind, sagte der Vater. Und der Junge dachte dann mal eine Weile nach und sagte, Vater, wenn sie dann bis zum Himmel kommen, dann können wir sie gar nicht mehr sehen, oder? Und so ist es. Je näher wir zu Christus kommen, desto weniger sehen die anderen uns und desto mehr sehen sie Christus. Er muss wachsen. So muss es sein in einem wiedergeborenen Kind Gottes, in einem Gläubigen. So wie wir auch wiedergeboren werden müssen, Johannes 3. So wie der Sohn Gottes erhöht werden muss, Johannes 3, Vers 14. Er muss wachsen, aber er war zuerst bereit, sich zu erniedrigen. Er ist in unsere Not weit tief gesunken, um uns daraus zu retten. Er hat sich in die Finsternis gegeben, um uns Licht zu bringen. Er hat sich fesseln lassen, um uns zu befreien. Er hat sich töten lassen, um uns das Leben zu geben. Er hat sich ans Kreuz nageln lassen, um uns zu heilen. Und so hat er alles vollbracht, damit wir für ewig in Gottes Nähe als Braut Christi leben dürfen. Glaubst du das? Vertraust du diesem Jesus? Liebst du als Teil der Braut diesen Bräutigam? Vielleicht fragst du dich, wie kann ich das wissen? Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Ich denke, deine Reaktion auf dieses Wort sagt schon genug. Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Was denkst du dann? Ja, das ist mein Verlangen. Ja, lass dich wachsen, Jesus. Lass deine Sache wachsen. Lass deine Liebe wachsen. Oder denkst du, naja, ich bin doch selbst auch wichtig. Warum soll nur er wachsen? Ich möchte selbst auch wichtig sein. Ich kann nicht sagen, dass ich das jetzt wirklich will. Und ich möchte vor allem versuchen, selbst noch ein bisschen weiter zu wachsen. Wenn ich kann doch mich selbst auch besser machen, oder? Wenn ich mich extra anstrenge, dann werde ich doch ein bisschen auch ein besserer Mensch. Weißt du, ich kann es dir schon sagen. Wenn du es ohne Christus weiter versuchst, wirst du zu nichts kommen. Ja, vielleicht erreichst du einiges im Leben, die Volksschule oder das Gymnasium oder ein Studium, machst du fertig. Aber mit dem ewigen Leben hat das nichts zu tun. Ja, vielleicht gibt es Menschen, die dich lieben. Aber im Vergleich zu der unendlichen Liebe von Jesus ist es wie eine Glühbirne im Vergleich zur Sonne. Wenn jemand sagt, ich will nicht ans Meer auf den Strand in die Sonne sein, ich habe zu Hause ja eine Glühlampe. Ja, vielleicht lässt sich jemand finden, der dir helfen kann, mit deiner schwierigen Vergangenheit umzugehen. Aber im Vergleich zur tiefen Heilung und lebendigen Hoffnung, die Jesus gibt, ist es nur ein simples Pflaster. Ja, vielleicht reden Menschen nicht mehr über deine Sünden und deine Fehler. Aber damit sind nicht deine Sünden vergeben, so wie Jesus das kann. Und deswegen möchte ich wie Johannes der Täufer werben für den Bräutigam. Komme zu Jesus, vertraue dich ihm an, glaube an seinen herrlichen Namen und liebe ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Dieser Bräutigam wird dich nie enttäuschen. Er ist ewig treu. Amen.